Vierter Gesang. Aktaion, der wilde Jäger. Ajax gefällt mir. Ajax ist ein braver Mann, rief Zeus. Weißt du, womit ich ihn erfreuen kann, Asklep? Sein Jähzorn, schade, kam mir zwar zuvor. Er handelt taub, dem kühnen Schnabel fehlt das Ohr. Ich hatte den Giganten einen saubern Blitz, ihrem Gedächtnisschrein zum erblichen Besitz, nebst einem saftigen Donner von gediegner Art, hätt er mir's leider nicht verdorben, aufgespart. Denn dass ich tatenlos mich auf der Lauer hielt, geschah nur, weil ich niemals schieße, eh gezielt. Man liefert trefflichere, giebigere Streiche, wenn man den Feind sich häufen lässt im Nahbereiche. Trotz allem findet meine Überzeugung statt, es ist nütz und nötig, dass man einen Ajax hat. Was sagtest du zu einem großen Ajax-Fest, wo man ihn preist und seine Glanztat leuchten lässt? Ach, seufzt Asklep, die Absicht deiner Majestät ist gut, indes du weißt doch, wie's mit Ajax steht. Er schätzt das nicht, er lohnt dir Spuk für Ruhm und Ehren, und lädst du ihn zum Fest, die Schenkel wird dir kehren. Er kennt nur eine Wonne, an die Gurgel springen und dir den Hals umdrehen, an nichts als solchen Dingen hat er gefallen. Alles andere ist ihm Dunst. Will also wirklich deine königliche Gunst ihm eine Hochzeit stiften, etwas, was ihn heut und ewiglich bis in die kleine Zehe freut? So lass von einem tüchtigen Hammerschmied Gesellen, von Eisen oder Stahl ihm einen Popanz stellen. Mit Gliedern und Gelenken, in den Ohren Federn, um ihn zu reizen, wenn sie keck im Luftzug fledern. Verstehst du? Etwas wie ein künstlicher Gigant. So hat sein Ingrim täglich etwas bei der Hand, das er nach Herzenslust verhauen, Kopf überschmeißen und beuteln kann, doch nicht zerstückeln und zerreißen. Je mehr der blauen Beulen er dabei sich holt, je mehr das sein Gemüt erheitert und erholt. Denn umso überzeugter kann er Antwort hauen. Es ist ihm auch gesund, darauf ist auch zu schauen. Davon zu schweigen, dass die scharfe Tätigkeit uns Bürgschaft leistet für die Landessicherheit. Gewährt, sprach Zeus, belohnen heißt mit dem begaben, was einer hier wünscht. Den Giganten soll er haben. Und nicht von feilem Eisen oder Stahl allein, die Ohren und die Schnauze sollen golden sein. Um aber überdieses dem Olympbefreier ein Denk daran anstelle der geplanten Feier zu stiften, seiner tapfern Heldentat zum Reim, verfügte Zeus im königlichen Schloss daheim zu Ajax Ehren einen edlen Abend, leise und unauffällig, ohne Pracht im engsten Kreise. Nicht mehr der Gäste als geladene Männer sieben, um Zeus und Hera, Rausch und Reden unterblieben. Man sprach nicht viel, das Wenige hingegen richtig, und alle Sprüche galten Ajax Ruhm wie pflichtig. Und als nach vielen klugen Worten hin und her des Witzes Vorrat war erschöpft und mehr vom Wege sprangen die Gedanken, »Lasset nun«, rief Zeus, »hochedle Gäste, die Verhandlung ruhen und lieber etwas Schönes schauen in farbigen Bildern. Die Wahrheit lässt sich auch im Fabelkleide schildern. Ist einer etwa, der uns eine Parallele aus alter Zeit zu Ajax jäher Tat erzähle? Ein Nebenbeispiel, das auf unseren Anlass passt, in anderer Form dieselbe Meinung oder fast. Wer mag, wer macht den Anfang? Lieber Linos, du?« Aufmunternd winkten alle Blicke Linos zu. »Gefällt's euch, so bericht ich, was die Sage sagt, willfahrte Linos, von Aktaions wilder Jagd. Als König von Olymp war Minos, der Gerechte, des Daumen immer irgendein Bedenken schwächte, so dass er vor Gesetzen, Redespiel und Rat niemals den rechten Finger fand zu kurzen Tat. Und trotz der alten Zeiten üblichem Gerühm war damals Meister in der Welt das Ungetüm. Aktaion aber hat nicht lange überlegt, er hat die Drachen mit dem Messer weggefegt. »Erzähl uns von Aktaion«, lobte Zeus, »heb an! Gruß dem Befreier, dem beherzten Jägersmann!« Also gemahnt erhob sich Linos und begann. Zu König Minos wälzte sich das Hilfsgeschrei bedrängter Bauern. Gütiger König, steh uns bei! Des Ungeheuers Übermut im Erdenland seit einiger Zeit nimmt unerträglich überhand. Sie kennen keine Grenzen, keine Schranken mehr. Auf die olympischen Berge steigen sie daher, die Herden zehntend, Kinder aus der Wiege raubend und nächtens rudelweise um die Dörfer schnaubend. Kein Turm ist sicher, keine Mauer schützt vor ihnen. Dem Daimons Reißzeug muss die Luft zur Reitbahn dienen. Minos versprach: Getrost, die Klage will ich buchen, zieht ruhig heim, ich werde es gründlich untersuchen. Ein halbes Dutzend Sachverständige ließ er kommen, von denen ward ein Augenzeugnis aufgenommen. Sie reisten eines Morgens feierlich zur Stelle. Dies ist ein Tröpflein Blut, dieses Flaum vom Drachenfelle. Flugs nannten sie's Befund. Der wurde nummeriert, nach Haus getragen, überschrieben, registriert, und als ein jedes unter seinem Deckel war und zugesiegelt, meinte Minos, jetzt ist's wahr. Und wieder jammerte das Hilfgeschrei der Bauern: Erbarmen, Herr, es ist nicht länger zu erdauern. Am hellen Tage wagt aufs Feld sich niemand mehr, es wäre denn zuhauf mit Waffen und Gewehr. Wenn's das ist, sagte Minos, das ist anderlei. Zunächst geht sittsam ohne Lärmen und Geschrei nach Hause, während ich mit einem großen Ting erörtern werde, was zu tun in diesem Ding. Der große Ting verwies es an den großen Rat, der, weil es eilte, ungesäumt das Nötige tat. Um ja die flüchtige Zeit nicht werklos zu vergießen, beschloss er schleunig, einen Ausschuss auszuschießen. Vom Ausschuss wurde, alle Zettel treu gezählt, ein Ausschussvorstand nach dem Stimmenmeer gewählt. Der Vorstand schuf sich einen Obmann nebst Gevatter. Von diesem ward bezeichnet ein Berichterstatter. Als vollends der Berichterstatter namhaft war, jetzt, meinte Minos, jetzt ist's richtig ganz und gar. Mir kommen keine Klagen mehr von Raub und Morden, die Drachen sind vernünftig scheint's und sanft geworden, rief Minos freudig, und vergnügt ins Bauernland schickt ihr zwei Diener, wie es stehe dort um Hand. Vor Minos Throne hielten diese fahl und bleich. Nun was, wie steht's, was sagen sie im Bauernreich? Sie sagen nichts, erlauchter Herr, sie sind indessen allmählich von den Ungeheuern aufgefressen. Die aber sind gesund und wohl und werkbeflissen. Schau her, sie haben unterwegs uns angebissen. Ob dieser Nachricht fiel dem Könige vor Schreck das Zepter auf die Zeh, die Krone ins Geneck. Hernach ermannt er sich, die Stirn von Zorne rot, hier hilft jetzt bloß Gewalt, hier tut ein Beispiel Not. Ein fürchterlicher Rachefeldzug ward gerüstet, mit Waffen sich bewehrt, mit Panzern sich gebrüstet. O weh, da greint aus allen Grüften, allen Triften, ein weinerliches Bittgeflenn und Friedensstiften. Nur ja kein Blutvergießen, alles, nur kein Krieg. Beidseitig sich vergleichen ist der schönste Sieg. Die Königin Arete selbst bekehrten sie. Die warf sich für die armen Tierlein auf die Knie. Bis Minos schließlich nicht mehr wusste, wo und wer, und in den Thron versinkend, ach, mein Amt ist schwer. Aktaion aber sprach zu sich, der Jägersmann, jetzt auf, jetzt drauf, jetzt geht's mein Metzgermesser an. Ich hab's genug, Langmut zu schäumen, Milch zu knirschen, wozu das Mächel mach? Das Raubzeug muss man pirschen. Nach Hause eilt er, riss mit grimmgeballter Hand sein langes Metzgermesser Ophis von der Wand, das Wundengierige, dessen ewig durstiger Stahl Gelächter jubelt, wenn es säuft den blutigen Strahl. Die mörderischen Riesendocken aus dem Bette zerrt er danach hervor und nahm sie von der Kette. Lyssa, die blindlings alles, was sie einholt, reißt, und Orthos, dessen Würgen sich gradaus befleißt. Mit diesen schritt er zu der Stute Pephrido, der Rotgescheckten, die von Fleische blutig roh sich nährt und ihres Maules Möken gleicht dem Stier. Vorsichtig ihre Bisse meidend naht er ihr. Ein Schwung, und ehe sie's vermutet, saß er oben. Da hämmerten die Hufe, dass die Funken stoben. So ausgerüstet trieb er eigenmächtigerweise zum Erdenland hinab die todesschwangre Reise. Und jedermanns Gedanken seufzten, Gnad und Heil, wenn jemand diesem zu begegnen wird zuteil. Und als, auf Erden angelangt, die Völkerscharen sich an ihn hängten mit frohlockendem Gebaren und küssten segnend ihm die Hände, wir zuerst, und jauchzten, Heil dir, der du in die Drachen fährst. Erst willig, kündet er, mit einem guten Pfropfen den Quell der Drachensippe die Natur verstopfen. Such, such! Schon winselten die Docken auf der Spur, und bald verbellten sie die Höhle der Natur. Beigt Holz herum und Reiser, heischt er, räuchert, heizt. Jetzt, von dem Feuerbrand umher und Qualm gebeizt, keift es von innen, wer da, der sich unterfängt, dass der Natur ehrwürd'gen Schöpferschoß er senkt. Ananke, hilf! Und siehe, schauerliche Zeichen geschahen am Himmel. Weh, die Sonne tat erbleichen. Aus finstern Wetterstürmen fegte Blitz um Blitz. Der Hagel pfiff, die Erde schwankt auf ihrem Sitz. Ein blutig Meteor durchflog die Atmosphäre und Fluch und Tod dem Frevler brüllten Flammenmeere. Doch spöttisch lacht Aktaion, eitel Wind und Wunder, was kümmert einen Jäger solcher Klimaplunder? Wirst du nicht gleich, du Ur, du Miss, du Unnatur, dich mir vertragen mittels einem heiligen Schwur, dass du der Zeugerei von Drachenscheußlichkeit und Ungetüm entsagst in alle Ewigkeit, so wirst du erstens, sei versichert und getröstet, zur Strafe deiner Teufelskunst im Rauch geröstet. Hernach von meiner guten Docken Zahngewalt herausgezerrt aus deiner Missgebäranstalt. Endlich verstöpselt, zugebüßt und zugenäht, dass dir die kleinste Spinne nimmermehr gerät. Nunmehr entscheide, was du meinst, das besser ist. Doch schnell, ich hab zu tun, ich gebe keine Frist. Er rief's, und widerstrebend fügte dem Vertrag sich die Natur, dass fürder alle Jahr und Tag von jedem Fische zwar und Vogel und Getier sie munter schieße, was sie wolle wegen mir. Das Untier aber und das Riesenvieh dagegen, das lasse sie auf ewige Zeiten unterwegen. Dies, sprach er, sich die Hände reibend, wäre gut. Wir sind behütet vor erneuter Drachenbrut. Jetzt vorwärts, Freunde, trottet, auf zur Schlacht geschwind, die Ekel auszurotten, die vorhanden sind. Nach diesen Worten setzt er eine Kesseljagd, wo jedem ward sein Stand und Werkziel angesagt. Vor jeder rechten Arbeit, meint er, hockt ein Plan. Ein kopflos Handwerk heißt gehauen, nicht getan. Jetzt Achtung, tapfer, keiner hintendrein geblieben. Hurra! Die Hunde hetzten und die Treiber trieben. Am Anfang freilich war der Ungeheuerschar die bittere Meinung der Vertilgungsschlacht nicht klar, so dass manch einer mit erbostem Zornesschnauben den Wunsch verriet, sich einen Imbiss zu erlauben. Bis das aus Hundehilfsmacht, Waffenhebelkraft, der Einigkeit, wo alles nach der Mitte schafft, sie witterten die überlegene Geistesspur und wandten sich zu Kehre, auf Verteidigung nur bedacht. Wem nun gebührt der Ruhm des Sieges besser? Aktaions Machtwort? Ophis seinem grimmen Messer? Oder den wilden Docken des Gemetzels Froh? Oder der fleischbegierigen Stute Pephredo? Lyssas und Orthos Schnauzen merkten sich zum Zeichen des Feindes eingeweiht. Sie knirschten in die Weichen. Wogegen Pephredos unschlächtig Rossgebiss die Schultern knackte und die Köpfe niederriss. Doch selbst Aktaion, wenn er kaum ein Untier sah, solch eine Blindwut, solch ein Hass ergriff ihn da, dass er, die Pein des Überzornes abzukürzen, sich mit dem Messer mocht in 100 Drachen stürzen. Was galt ihm die Gefahr? Was achtet ihr sein Leben? Die Drachenfratzen sah sein Jähzorn, nichts daneben. Wer ihm im Streit vielleicht sein scharfes Schwert entschliffen, gewiss mit Faust und Zähnen hätt ihr eingegriffen. Plötzlich ein Wank im Feindeshaufen, eine Bucht, und heulend raste durchs Gefild des Untiers Flucht. Von allen Seiten scholl's Erbarmen, Schonung, Gnade. Wie schlimm schon einer war, er meint, um ihn wär's schade. Ein weißes Fähnchen schwankte zaghaft durch die Schlacht, und ein Gesandter nahte, stark durch Redemacht. Wieso, Aktaion, hat das männliche Geschlecht mehr als wir Drachen auf der Erde Daseinsrecht? Ich bin in Rechtsgelehrtheit leider nicht geübt, mit euch hingegen weiß ich, Drachen stets betrübt. Wenn wir halt Drachen sind, so zwingt uns die Natur. Ich tadel euch ja auch nicht, bewahr, ich schlacht euch nur. Wie darfst du's, da du uns zu schlachten nicht errötest, der du doch selbst ein Jäger bist und raubst und tötest? Sieh, von demselben Hasen dort in meinem Schlund guckt ja ein Hasenbein aus deinem eigenen Mund. Ja, sprach Aktaion, zugegeben, das kann sein. Doch köstlich schmeckt in meinem Mund das Hasenbein, wogegen mich der Has in deinem Magen grämt, weil er abscheulich schmeckt und frech und unverschämt. Genug. Geht nun zunächst und schweigt und streckt die Glieder. Vor allem würg ich euch, dann kommt und redet wieder. So tönte der Bescheid, der dem Gesandten worden, und weiter wütete des wilden Jägers Morden. Das war der Urwelt ungeheuer letzter Tag, wo Schicht auf Schicht das Opfer auf der Strecke lag. Stöhnen von überall, von Berg zu Tal Geröchel, und tief im Blutstrom warteten der Jäger Knöchel. Da schrie zum Tod das Mitleid, weh der Metzelbank, die Zukunft seh ich siechen, Fluch und Wahnsinnskrank. Komm, sprach der Tod, komm, kannst du rechnen, setz dich her. Ein minderer Wolf, wie viel gibt das der Lämmer mehr? Kaum war das Wort gesprochen, schritt auf spitzer Zeh das Leben schüchtern über das verstummte Weh. Ein Lächeln blühte durch die blutige Leichenschicht. Hier Geist, und in den Urwald wagte sich das Licht. Wo gestern noch der Bosheit Stirn sich frech empört, mit giftigen Blicken, wurde jetzt Schalmei gehört. Wo winselnd einst umsonst mit zögerndem Gefieder die Angst ein Obdach suchte, saß der Friede nieder. Geschäftig kam der Fleiß daher, der Mut gewann. Und freudig rief der Stolz, auf Erden herrscht der Mann. Das also war, brach Linos die Erzählung ab, die Sage von Aktaion. Beifallsmurmeln gab ihm freudig Dank. Dann herrschte Schweigen, Andacht tief. Zeus aber, heftig sich vom Stuhl erhebend, rief: Nicht einzig bloß die Ohren des Giganten, nein, und seine Schnauze sollen lötig golden sein, die Nase und die beiden großen Zehen auch, und ein Karfunkel, faustgroß, vorn als Knopf im Bauch. Freundlich ihr königliches Antlitz aber wandte Hera zu Linos, und mit holdem Lächeln sandte sie ihm die gnädige Antwort: Doch Aktaions Ende, o Linos, bleibst du unserem Wunsch noch schuldig. Spende uns auch die Schilderung, was von dem wackern Helden und seinem Schicksal weiter weiß, die Mär zu melden. O, lass bewenden, mahnte Linos, lass bewenden, lass nicht den Siegtrompetenton im Klaglied enden. Denn von Aktaions Tod die Sage ist zum Schauern, und deine klaren Augen, Fürstin, würden trauern. An meiner Bitte, lieber Linos, halt dich fest, warf ihm die Königin entgegen. Man verlässt nicht einen Braven, dessen Sieg man mitgenossen am Tag der Not. Das Herz hat einen Bund geschlossen. Lass hören drum, wie schaurig schon das Ende sei. Wem Hera zugejubelt, weint sie willig bei. Der Bitte beug ich mich. Und abermals das Wort ergreifend, setzte Linus die Erzählung fort. Nachdem in der gewaltigen Ungeheuerschlacht der große Haufen auf die Strecke war gebracht, ward der versprengte Rest, der etwa noch geblieben, einzeln gehetzt und vor der Jäger Dolch getrieben. Oft vom geduld'gen Eifer ward nach manchen Stunden noch hie und da ein Untier im Versteck gefunden. »Jetzt glaub ich«, meint Aktaion endlich, »jetzt sind's alle.« Und rings im Chor bestätigte das Echo »alle«. Horch! Jagdgetümmel! »Fangt sie, schnell! Aktaion! Nach! Die Flügelschlange Hydra, die den Zaun durchbrach!« »Ja, wahr!« Dort flitzt der flügelgrüne Widerschein von Busch zu Busch, den Berg hinan, den Wald hinein. »Zurück, Aktaion! Unnütz! Du erreichst sie nimmer!« »Das will ich erst erproben«, knirscht er. Und vom Schimmer der Flüchtenden geleitet, folgt er stets und jäh auf seinem schnellen Ross, wohin sie schwenkte je. In atemloser Hetze, jetzt durch Tal und Schlucht, jetzt über Bergeskuppen hastete die Flucht. Schon war, vom vorgebeugten Arm geschwind geschwungen, ihm dann und wann ein Zwick, ein Hieb, ein Stich gelungen, und mit gelähmtem Fittich schob die schwere Schlange den wunden Leib in immer müderm Schmerzensgange voran. Indes durch der gespaltenen Zunge zischen, die Todesangst begann den Klageton zu mischen. Da plötzlich eines steilen Haines Hindernis, zu oberst eines Tempels frommer Giebelriss. Horch, Glockenklang, und eines Frauenchores Mund sang ein Gebet den Wald herab zum Talesgrund. »Hier ist der Berg des Friedens, hier der Hain Asyl. Du, der du von Hasse heiß, von Leidenschaften schwül, mit zornigen Tritten nahst, halt ein, den Nacken bück, bet an und wende reuig deinen Fuß zurück. Denn dieser heiligen Stätte Hoheit, rein und keusch, verabscheut Waffenlärm und kriegerisch Geräusch. Doch du herbei, Bedrängter, wenn dir Feindes Not den Tod nach deinen flüchtigen Fersen schleudernd droht. Wirf ab des Herzens Unruh, hebe Blick und Hoffen, denn Liebe lädt dich ein, Erbarmen steht dir offen. Ob unverdiente Rachsucht du von Bösen duldest, ob du gerechte Sühne dem Verfolger schuldest, ob schlecht, ob edel, ob dich holde Anmut ziert, ob du mit eklem Felle garstig seist vertiert, wir fragen's nicht. Des Herzens Aufschrei ist dein Pass. Wer immer Drangsal leidet, findet hier Gelass. Gnade mit dir, willkommen. Tritt durch unsere Pforte. Dies Haus dient dir zum Hut und zuverlässigen Horte. So sang vom Hain Asyl der Frauen Gnadenchor. Entgeistert stand er, starrend nach dem Schall empor. Indes die Hydra, von der Botschaft Mut gestärkt, die letzten Lebenskräfte spannend, unvermerkt durchs Waldesdickicht nach der Tempelhöhle glitt. Darob erwacht Aktaion. Wilden Fluches ritt er mit verwegnem Klettern durch Gehölz und Stein. Ein Pförtchen tat sich auf, das ließ die Hydra ein. Dann knarrend Riegel rammeln, Schlüssel klirren, Halt! Der mauerhohe Schutzwehr höhnte die Gewalt. Und siehe, jetzt erschienen wandelnd auf dem Walle mit feierlichem Schritt die Priesterinnen alle. Bendis voran, die königliche, kranzgekrönt, Iphigeneiens Herrscherhoheit auch, verschönt von Jugendanmut, mild umstrahlt von sanfter Güte, nebst Tauro, ihrer Zwillingsschwester an Gemüte. »Lass ab«, sang Bendis, »rückwärts, wilder Jägersmann, denn der ist heilig, wer den Hain Asyl gewann.« Aktaion schäumte, »Wie, ein mörderischer Drache, und ihr versucht's und hütet ihn vor meiner Rache? Ein Wundermörder, lerne, ist kein Mörder mehr, ein krank Geschöpf, erbarmenswert und jammerschwer. Ich aber will dem Lindwurm euch zum Hohn und Leid mein Messer tauchen in sein giftiges Geweid.« So sprechend trabt ihr spähend längs dem Mauerringe, wo ihm am glimpflichsten der Übersprung gelinge. Hussa! Empfangen vom Geschrei der Priesterinnen, die mit den Fäusten ihn verfluchten, stand ihr drinnen. Ritt trotzig durch den Marmorbilder Säulenwald, den Gang empor und kam dem Tempel nahe bald. Da öffnete das Haus das Doppelflügeltor. Sie selbst, die große Britomartis, trat hervor, im Schönheitsblendeglanz gleich Sonnenblitz im Schnee. Was hält sie Zitterndes im Arm? Ein jährig Reh. Als kaum Aktaion Britomartis ward gewahr, verstört ihn süßer Wahnsinn, dass er geistesbar zu Gruß und Rede mochte nicht die Worte sammeln. Und was die Stimme stöhnte, war ein Liebesstammeln. »Was stammelst du von Liebe?« sprach die heilige Frau, »und triefst von schwarzem Blut, du wilder Mörder, schau! Und meiner Priesterinnen Fäuste fluchen dir. Willst du mir huldigen, so wende dich von hier.« Er schrie, »Anbetend will ich deine Knie umfassen, ich will hinfort um dich mein blutig Handwerk lassen. Ich will der gläubige Schüler deines Mundes sein, wenn du dich mir ergibst und wirst in Liebe mein.« Sie sprach, »Der Britomartis frauliche Gestalt dient keines Mannes Liebe schimpflich zum Gehalt. Erbarmen nur, dem leidenden Geschöpf geweiht, nicht Weibeswünsche deckt dies priesterliche Kleid. Enthebe dich, mein Freund, belohnt mit meinem Segen.« Aktaion rief, »Weil du's befiehlst, um deinetwegen.« Mit diesen Worten grüßten Abschied seine Hände. Dann griff er in die Zügel, dass er rückwärts wende. Da, horch, vom Talgrund aus der Tiefe Stimmen, Leute, Getümmel, Jagdruf, Rossewiehern, Hundemeute. Und Pefredo, die Falsche, witternd Hörnergruß, gehorchte nicht dem Zügel, sperrte Maul und Fuß. Entflieh, o Britomartis, wehe der Gefahr, ich meistre meine schlimme Stute nicht fürwahr. Hörst du der Lysser schnauben, Orthos Wutgeheul? Sie kennen kein Gehör, sie folgen dem Gemäul. Erwarte kein Erbarmen, keine Ehrfurcht heisch. Ob Göttin oder Wurm, gleichviel, sie nennen's Fleisch. Doch Britomartis sprach, ich steh an meiner Stelle. Mit meinem Leib und Leben deck ich diese Schwelle. Schon stob die Jagd heran. Die Priesterinnen irrten kreischend umher und Lanzen flogen, Pfeile schwirrten. Indessen Britomartis, fest das Reh umschlingend, gen Himmel betete, die Todesklage singend. Des Unheils erster Gruß, vom Mörderstein getroffen, verschied das Reh und Britomartis Tränen troffen. Schande, was seh ich? Ist Aktaion Geist entsetzt? Ist ihr geblendet? Ist vom Wahnsinn ihr gehetzt, dass gegen jene, die als Herrin ihr bekennt, ihr jetzt in zügellosem Ansturm feindlich rennt? Nicht er, die Stute Pefredo, die ungehemmt von seinen starken Knien, die er verzweifelt klemmt, von seiner Faust, die auf den Hals den Hammer schlägt, ihn wider Willen gegen die Geliebte trägt. Sein Messer Ophis zückt er in der höchsten Not, stößt mit dem Stahl dem Pferd ins Herz den kalten Tod. Vergebens. Der erworbenen Bewegung Schwung leiht noch dem toten Ross den mörderischen Sprung. Geworfen von der Wucht, getreten von den Hufen, sinkt Britomartis stöhnend auf die Tempelstufen. Indes sich überschlagend Pefredo entlebt, mitsamt dem Reiter hinstürzt, den ihr Bauch begräbt. Weh! Orthos naht mit Lyssa! Rettet! Mord und Graus! Im Fleisch der Britomartis wühlt ihr viehischer Schmaus. Aktaion kennt das ekle Schmatzen, ahnt den Fraß, zwängt sich, die Fäuste stemmend mühsam unterm Aas hervor. Doch steht nicht auf. Geduckt, ein wölfisch Tier, springt ihr, von blinder Wut geschnellt und Rachegier, dem Hundepaar entgegen. Waffenstoßgewalt verschmäht ihr. Statt des willenlosen Werkzeugs krallt sein Hass die Fingernägel in die Augen ihnen. Sein Wahnsinn heult und bellt. Mit wild verzerrten Mienen schlägt er unsinnig seinen schwachen Manneszahn in ihre Raubtierschnauzen, und ein Kampf hebt an. Denn die vor dem von seiner Herrscherfaust die klugen verdienten Peitschenstreiche winselnd oft vertrugen, sind jetzt vom Biss empört, getäuscht. Den Herrn kennt keiner und fallen über ihn, als wär er ihrer einer. Und als sie plötzlich sich besannen, Jach den Rücken nach hinten juckend, lag ihr tot, zerfleischt in Stücken. So endete Aktaion, der Olymp und Erde befreite von des Untiers lästiger Beschwerde. Hier schwieg der Sänger. Als er seinen Spruch geendet, war jedes Antlitz dem Erzähler abgewendet, den starren Blick durchs Fenster, das Gefühl nach innen, der Sage nachgedenk in traumgeschäftigem Sinnen. Zeus aber meinte, noch ein Übriges zu sprechen, nach dem, was wir vernommen, schiene mir Verbrechen. Worauf die Gäste leisen Trittes sich erhoben, zumal erschüttert und geläutert und gehoben.